Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor wenigen Wochen hat der bildende Künstler Gunter Demnig den 90.000. Stolperstein verlegt. Seit 1996 erinnert er mit kleinen Messingplatten, die vor Wohnhäusern in Straßen- oder Gehwegpflaster eingelassen werden, an die Verfolgten, Deportierten und Ermordeten des Nationalsozialismus. Immer wieder passiert es auch, dass einzelne Steine mutwillig beschädigt oder aus dem Pflaster gerissen werden. Anwohner sorgen meist dafür, dass sie ersetzt werden. Besonders auffällig ist die große Zahl von Stolpersteinen, die im November letzten Jahres in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte aneinandergereiht wurden. Dort, wo das Auswärtige Amt von 1870 bis 1945 seinen Sitz hatte. In der Wilhelmstraße wird an 56 deutsche Diplomaten erinnert. Die ehrenamtliche Initiative ging von Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes aus. Eine Recherche des Spiegel ergab, dass die Ehrung eines Teils der ausgewählten Personen nicht mit dem Opfergedanken der Stolperstein-Idee vereinbar sei. Es seien Nazi-Sympathisanten darunter. Annette Weinke hat als Historikerin in einer unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung der Geschichte des Auswärtigen Amtes mitgearbeitet. Sie ist Professorin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Mit ihr habe ich am Abend gesprochen. Frau Weinke, unter den Diplomaten, an die mit einem Stolperstein erinnert wird, befinden sich unter anderem Georg von Broich-Oppert, der ab 1939 im IG Farben-Konzern Abteilungsleiter war, und Alfred Lütgens. Er war persönlicher Referent des Militärbefehlshabers in Posen. Wie kann es angehen, dass Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes offenbar so nachlässig Biografien recherchieren?
Ja, die erste Frage, die man sich jetzt vielleicht stellen könnte, ist, warum die Aufarbeiter im Auswärtigen Amt sich überhaupt entschieden haben, die Erinnerungsform der Stolpersteine zu wählen. Und deshalb würde ich vielleicht noch mal kurz daran erinnern wollen, was eigentlich der Ausgangspunkt dieser Idee ist. Also der Ausgangspunkt der Stolperstein-Idee ist ja, dass das NS-Regime Millionen von namenlosen Opfern hinterlassen hat. Also es ging dem Regime ja nicht nur um die Zerstörung von Existenzen bis hin zur physischen Ermordung, sondern es ging tatsächlich auch um die Auslöschung der Erinnerung an diese Personen. Und die Stolpersteine sind jedenfalls für mich eine Form der gelebten und privaten Erinnerungskultur, die dazu dienen soll, die Opfer eben aus dieser Anonymität herauszuholen und das Gedenken im Alltag an sie wachzuhalten. Und das hat sich ja bekanntlich nicht nur in Deutschland durchgesetzt, sondern es ist eigentlich ein gesamteuropäisches Projekt geworden. Aber diese Form der Erinnerung, das bekommt eben einen ganz anderen Charakter, wenn man es mit dem Personal einer früheren NS-Behörde wie dem Reichsaußenministerium zu tun hat. Wir haben das hier mit Funktionseliten zu tun, die eben eine bestimmte Rolle gespielt haben, einerseits im Zuge der Machtergreifung, dann im Nationalsozialismus selbst und sofern sie wieder beschäftigt wurden, auch in der Bundesrepublik. Und die Tätigkeit dieser Funktionseliten ist natürlich sehr gut und in vielfacher Form dokumentiert. Und es macht vor diesem Hintergrund einen sehr großen Unterschied, ob man als Hausgemeinschaft Stolpersteine für ehemalige jüdische Hausbewohner verlegt und putzt oder ob man diese Aktion als Mitarbeiter einer deutschen Bundesbehörde betreibt, so wie es hier der Fall ist. Und ich habe so die Vermutung, dass die Aufarbeiter im Auswärtigen Amt diesen entscheidenden Unterschied vielleicht nicht richtig verstanden haben. Und was dafür spricht, ist auch die Tatsache, dass dort tatsächlich 56 Steine auf einen Schlag verlegt worden sind. Und da komme ich dann zu Ihrer Frage. Es liegt auch für mich auf der Hand, dass sich eben bei so einer großen Zahl dann auch recht schnell Fehler einschleichen können.
Welche Quellen standen den Mitarbeitern, dem ehrenamtlichen Kreis aus dem Auswärtigen Amt denn zur Verfügung?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass bei den Funktionseliten generell im Nationalsozialismus eine Hülle und Fülle, dass es eine Hülle und Fülle an Material gibt. Es gibt Personalakten aus der Zeit vor 45, nach 45. Es gibt die Entnazifizierungsakten, es gibt die Wiedergutmachungsakten. Es gibt auch jede Menge Literatur, biografische Handbücher, einschlägige Forschungsliteratur. Und das Problem ist natürlich, dass man eben diese Akten, die überlieferten Quellen und auch die Literatur richtig lesen können muss. Und das ist mitunter nicht ganz einfach. Also das kann ich eben aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es zum Teil ein mühsames Puzzlespiel ist, die Recherchen zu diesen einzelnen Lebensläufen, weil die Lebensläufe auch eben alles andere als glatt waren, sondern es waren eben oft sehr komplizierte Lebensläufe. Es gibt auch zum Teil Überlieferungslücken. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, dass die sogenannten Ehemaligen eben versucht haben, nach 45 ihre Lebensläufe zu glätten und zu schönen. Und da haben sie auch tatkräftige Mithilfe bekommen von den anderen Ehemaligen. Und dieser Fall Broich Oppert, den sie eben angesprochen hat, das ist ja ein prägnantes Beispiel dafür. Und aus den Akten des alten Amtes geht sehr klar hervor, dass er eben Anfang der 30er Jahre in seiner Rolle als Legationssekretär in Wien ein enger Verbindungsmann zur illegalen österreichischen SA-Führung war. Und deswegen haben sich auch hochrangige SA-Führer für ihn stark gemacht, als er nicht in der Lage war, diesen sogenannten ARIA-Nachweis zu erbringen. Und er machte dann eben nach 49 eine steile Karriere im neuen Auswärtigen Amt. In den Akten des neuen Amtes findet sich aber natürlich wiederum über diese Geschichte nichts. Das kann man sich lebhaft vorstellen.
Sie waren, Frau Weinke, bis 2010 in der Unabhängigen Historikerkommission tätig und haben die Geschichte der Behörde analysiert. Wie kritisch haben Sie die Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes überhaupt erlebt?
Also ich würde sagen, dass es so ist wie in jeder anderen Behörde auch. Es gibt sozusagen eine Gruppe von Interessierten und aufgeschlossenen Gutwilligen, denen daran liegt, sich kritisch mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und dann gibt es eben diejenigen, die tatsächlich leugnen, dass es überhaupt so etwas wie eine postnationale, nationalsozialistische Behördengeschichte gibt, die auch relevant ist für die gesamtbundesdeutsche Geschichte. Also die davon ausgehen, dass es nichts Bemerkenswertes da in den Akten zu entdecken gibt. Diese Stolperstein-Aktion ist aus meiner Sicht von der erstgenannten Gruppe vorangetrieben worden. Aber das Engagement als allein und der gute Wille allein entbinden ja nicht davon, sich auch nochmal genauer über die historischen Hintergründe zu informieren und auch das eigene Vorhaben dann vielleicht auch mal kritisch zu hinterfragen. Und ich habe auf der Homepage des Auswärtigen Amtes gesehen, dass diese Aufarbeitergruppe auch sehr eng mit der behördeneigenen Gruppe Diplomats of Color zusammengewirkt hat. Und da kann ich mir kaum vorstellen, dass die People of Color im Auswärtigen Dienst beispielsweise mit Rudolf Holzhausen eine Person haben ehren wollen, die ja nach 1950 als Generalkonsul, Gesandter, Botschafter in Pretoria wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis zur südafrikanischen Regierung gepflegt hat. Er war im Grunde, kann man sagen, arabischer Herkunft und er war ein glühender Befürworter der Apartheid und ein Anhänger eben der Idee der Rassentrennung. Also da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass da sozusagen die Biografie umfassend ausgeleuchtet worden ist, denn sonst würde der Mann dort keinen Stein bekommen haben.
Warum es passieren konnte, dass das Auswärtige Amt mit einer großen Zahl von Stolpersteinen ehemalige Beamte ehrt, die es nicht verdient haben und ob eine solche Ehrung überhaupt dem Grundgedanken des Stolperstein-Verlegens entspricht, darüber habe ich mit der an der Universität Jena lehrenden Historikerin Annette Weinke gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Weinke.
Ja, sehr gerne.